Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Mein Name ist Rita Molzberger.
Und wir reden heute über Geld.
Mhm.
Habe ich mir ausgedacht, Rita war schwer begeistert.
Du hast dir Geld ausgedacht.
Das wäre schön, wenn ich mir Geld ausgedacht hätte. Obwohl, vielleicht wäre das auch nicht so schön, weil dann wäre ich ja auch verantwortlich für viele Dinge, die doof sind an Geld. Jetzt fangen wir gleich so negativ an, ne? Aber tatsächlich finde ich oder empfinde ich gerade, ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Geld, muss ich sagen. Und mir ist ein Podcast begegnet von einer Frau, die anderen Frauen beibringt, wie man sozusagen Geld vermehrt.
Aha.
So, also ne, in Altersvorsorge investieren, in Aktien und Sparpläne erstellen. Einfach, damit man unabhängiger wird, damit man vorsorgt, weil viele Frauen das wohl nicht machen.
Okay.
Ne, und oder das vielleicht auch nicht so gängig ist oder viele auch glauben, dass sie sich damit nicht auskennen und das dann irgendwie lieber nicht machen, weil man muss sich ja da wirklich auch mit bestimmten Dingen beschäftigen und das wird einem in der Schule nicht beigebracht in der Regel. Und genau, da gibt es ein Defizit, so dass ich glaube, es ist auch erwiesen, dass Frauen gerade in der Altersvorsorge häufig ein Defizit haben, weil sie eben dann Kinder bekommen, in Teilzeit arbeiten und das kann sich halt im späteren Leben es sei denn, man hat den gut betuchten Partner, der ein Leben lang bei einem bleibt und einen gut absichert.
Mhm. Und man stirbt früher, dann hat man Glück gehabt.
Genau, ja. Also wir merken schon, das ist ein bisschen utopisch, diese eine Vorstellung. Deswegen muss man irgendwie was tun, was Altersvorsorge und so angeht. Und ich finde das grundsätzlich gut und habe aber dabei, wenn ich das so lese, habe ich auch so Abwehrgefühle.
Mhm.
Weil ich so denke, ja, aber dieses Geld vermehren, also geht das so unendlich? Also ne, ich bin total dafür, dass Frauen sich unabhängig finanziell machen und so. Aber es ist ja, dieses Geld vermehren hat ja auch eine Seite, die Dinge befördert, die jetzt nicht ganz so gut sind und auch nicht ganz so geil sind. Und da frage ich mich immer, ist das eigentlich zielführend? Also ist das was, wo wir hinwollen? Wollen wir alle das gleiche Spiel mitspielen des ewigen Geldvermehrens und Wachstums und Reichtums? Jetzt mal unabhängig davon, dass man natürlich irgendwie ein Alter absichern muss, ja, dass wir alle Rente kriegen, ist auch eher unwahrscheinlich.
Wohl wahr.
Ja. Genau. Aber ich denke, aber dann muss ich mich mit Geld beschäftigen und mit, also Geld ist irgendwie so, Geld stinkt.
Ha, da bist du aber in wahnsinnig guter philosophischer Tradition, glaube ich. Denn sich philosophisch mit Geld auseinanderzusetzen, war schon immer etwas abständig. Nicht, dass es niemand gemacht hätte, aber es ist relativ schwer, was Philosophisches dazu zu finden, das wirklich über solche Dinge nachdenkt und solche Fragen, wie du sie eben gestellt hast. Denn es ist ja so, dass das einfach auch in andere Ressorts fällt. Ne? Also das wäre zum Beispiel ein soziologisches Anliegen, dass Frauen vorsorgen müssen, weil unsere Gesellschaft so eingerichtet ist, dass der Mann der Versorger sei und all diese Dinge. Oder es ist eine eher psychologische Sache. Was macht das mit einem arm zu sein oder reich zu sein? Mhm. Ist auch ganz interessant. Vor allen Dingen ist es natürlich eine ökonomische Sache. Da wird aber im Wesentlichen so getan, als sei Geld halt da und eine Größe, mit der man handeln kann. Und es philosophisch zu betrachten, bedeutet ja auch zu fragen, was ist denn das überhaupt? Was ist denn Geld? Was soll denn das? Und ja, so in die Fragerichtung zu stoßen, wie du sagtest, ist das ein Wert, an dem wir uns komplett orientieren wollen? Was sagt das über uns aus, wenn wir eine Geldgesellschaft in erster Linie sind und so weiter und so fort? Und es war schon immer etwas unfein für PhilosophInnen, sich damit zu beschäftigen, weil, das ist jetzt meine These, es so ein Dünkel gibt von, das Denken ist ohnehin in Geld nicht aufzuwiegen. Mhm. Wir kennen diese frühe Kritik von Sokrates an den Sophisten, die sich ja für Lehre haben bezahlen lassen, dass das quasi
undenkbar.
Ja, dass Bildung eben nicht in Finanzen aufzurechnen sei, was stimmt. Ja, da gibt es einfach Überschüsse im nicht monetären Sinne, sodass das nicht verrechenbar ist. Und es hat schon immer so was von, es ist unfein, sich damit zu beschäftigen. Und dann kam kam 1900 von Georg Simmel das Buch Philosophie des Geldes raus und er hatte lange drüber nachgedacht, es Psychologie des Geldes zu nennen. Er hat sich auch viel mit der Psychologie beschäftigt und ist eigentlich auch Soziologe, also es hat auch soziologische Anteile, aber es heißt mit Absicht Philosophie des Geldes. Mhm. Und da werden diese Fragen nochmal aufgeworfen, was das denn überhaupt ist, einerseits so in analytischer Hinsicht und dann aber auch in synthetischer Hinsicht und was machen wir jetzt damit? Also was macht das mit Individuen, was macht das mit Gesellschaft? Da kommen natürlich die soziologischen und die psychologischen Fragen wieder mit rein. Und das finde ich absolut interessant, sich damit zu beschäftigen. Abgesehen davon, dass das konkrete Anliegen, das du jetzt genannt hast, natürlich eins ist, dass man auch philosophisch betrachten kann. Warum ist das so, dass wir Vorsorge finanziell vor allen Dingen leisten? Man könnte ja auch sagen, ich leiste sozusagen Sozialvorsorge, dass mich jemand versorgt im Alter. Wir gucken, dass wir zusammen leben und da Tauschbeziehungen etablieren, in denen Geld gar nicht die größte Rolle spielt. Aber das ist, glaube ich, das Tertium, auf das man sich einigen kann. Geld ist irgendwie objektivierte Tauschbeziehung. Ne? Also das ist so dasjenige, worauf es hinausläuft, wenn wir verrechnen wollen, was ist es wert, wenn ich das und das für dich tue oder dir das und das gebe. Und ja, dann ist es eben relativ leicht, einen Maßstab zu erfinden und der entwickelt dann so ein Eigenleben und dann denkt man, ja, das war halt schon immer so und das muss so sein und dann geht es nur noch ums Vermehren und das finde ich neuralgisch. Also wenn es wirklich nur noch darum geht, zu fragen, wie kriegen wir mehr davon hin, dann ist dem Geld auch nicht Genüge getan als Phänomen.
Ja, aber darum geht es ja häufig bei Geld. Ja. Ne? Also die wenigsten sagen, naja, mir reicht das Geld, was ich zum Leben brauche, im Sinne von Essen, Wohnen, also Grundbedürfnisse erfüllen. Mhm. Ja, da gehört ja immer viel mehr zu. Wir leben in einer Welt, in der immer noch Statussymbole natürlich auch eine Rolle spielen. Wenn es jetzt nicht mehr das eigene Auto ist, sondern das Gescherte, dann ist es irgendwie der super coole Luxus, individuelle Tourismusurlaub oder was auch immer. Mhm. Es sind schon häufig Dinge, denen wir die wir mit finanziellen Mitteln sozusagen uns käuflich erwerben können. Ja. Ne? Luxus in was auch immer für einer Form, ob das jetzt ist, dass ich mir Angestellte leisten kann, die mir die Hausarbeit abnehmen oder ob ich mir freie Zeit kaufen kann, die mich möglichst bequem gestalte, indem ich, keine Ahnung, irgendwelche Wellness-Luxus-Tempel besuche. Mhm. Also es geht überhaupt nicht darum, jemandem zu sagen, wenn ihr das macht, dann ist das doof, sondern einfach nur zu gucken, also was mache ich mit diesem Geld, ja, was leiste ich mir damit und ist das sozusagen, also ist es notwendig,
so das mit Geld zu machen, ja.
Naja, weil es ja einfach so ist, dass ganz viele Leute ja immer noch oder ein Großteil der Leute, glaube ich sogar fast, eben so leben, dass keine großen Sprünge möglich sind. Mhm. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich lebe auch in einer Gesellschaft, die sich Dinge leisten kann, wo das total selbstverständlich ist. Mhm. Ich habe aber in Ansätzen auch Berührung mit Menschen, für die das eben weit weniger selbstverständlich ist und wo ich andere Sachen beobachte und wo ich aber auch beobachte, welchen Druck das macht, sich eben bestimmte Dinge nicht leisten zu können oder tausendmal zu überlegen, ob man sich was leisten kann. Wenn man sich überlegt, wie teuer Mobilität alleine ist in einer Stadt, ja, auf dem Land ist sie gar nicht erst möglich, das ist das andere Problem, aber in einer Stadt, wir reden ja zum Beispiel über sowas wie kostenlosen öffentlichen Nahverkehr.
Ja. Okay.
So, wenn sich schon sozusagen daran Gesellschaftsbrüche etablieren, dass sich die einen das leisten können, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.
Schneller irgendwo zu sein, weil sie nicht
oder überhaupt
mit gebrauchten Fahrrad unterwegs sein.
Oder überhaupt.
Oder trocken anzukommen oder so.
Genau. Überhaupt irgendwo zu sein, weil das ist ja auch so, dass das Leben in der Stadt häufig so unglaublich teuer ist, dass wenn ich es mir nicht leisten kann, muss ich in die Randgebiete. Das heißt, es macht automatisch, bin ich auf irgendein Verkehrsmittel angewiesen, wenn ich einem Beruf nachgehen möchte, der mir das irgendwie erlaubt, mein Leben zu finanzieren. Das heißt, ich habe längere Anreise, ich habe unbequemere Anreise oder ich kann halt gar nicht anreisen und dann habe ich keinen Job.
Genau, also dein Punkt ist ja, dass wir alles in Geld verrechnen. Sowohl den Luxus als auch die Lebensnotwendigkeiten hängen da letztlich dran. Ne? Das ist das, was du jetzt gerade formulierst. Und in der Tat ist das ja so, dass wir uns irgendwie darauf geeinigt haben, das alles per Geld zu regeln und weniger als Tauschbeziehungen. Also es gibt diese kleinen Tauschergesellschaften, Tauscherinnengesellschaften innerhalb der Gesellschaft, aber die werden randständig behandelt. Ne? Das sind Verrückte, so in der allgemeinen Meinung. Und was man ja positiv hervorheben muss, ist, dass Geld sozusagen eine erste und naheliegende Abstraktionsleistung des Menschen ist. Also zu sagen, wir brauchen einen Maßstab, anhand dessen wir sagen können, das und das ist so und so viel wert, dem schreiben wir so und so viel Wert zu. Das ist ja auch was Hochsubjektives oder Intersubjektives dann. Das ist ja eine Abstraktionsleistung, bevor man drauf hängen bleibt zu sagen, ich gebe dir eine Kartoffel und du gibst mir einen Apfel dafür.
Das, ich habe aber nur zwei Birnen. Sind ja, die so viel wert wie ein Apfel?
Und da ist schon wieder schwierig. Ja. Eben. Und genau das leistet Geld ja, dass wir sozusagen Maßstäblichkeit entwickeln. Was du kritisierst und zu Recht finde ich, glaube ich, kritisch bedenkst, im Sinne von fragend bedenkst, jetzt nicht, das ist alles scheiße, ne? Da müssen wir auch noch drüber reden, warum es da so eine Haltung gibt, dass das alles unfein sei, ist ja, dass es trotzdem einen Selbstzweck gewinnt. Obwohl wir wissen, es ist eigentlich eine relative Größe. Ja, es geht um Zuschreibungen und zwar subjektiver Natur. Mir ist das so und so viel wert. Wie viel ist es denn den anderen wert? Und dann handeln wir aus. So funktioniert im Prinzip der Markt. Kriegt es trotzdem so eine ganz komische, nicht relative Macht, finde ich.
Über, ja, null relativ, ehrlich gesagt, weil es natürlich meine Lebensfähigkeit oder meine Überlebensfähigkeit ist daran orientiert, wie sehr ich in der Lage bin, Geld zu mehren, zu halten, zu verdienen.
Ja.
So, also da sind andere Werte, menschliche Werte stehen völlig dahinter.
Wobei das ja noch eine Verzweckung wäre, ne, zu sagen, das ist um mein Leben zu sichern und bis ich mich sicher fühle, dauert das halt sehr lange, ich brauche da viel von. Okay, das könnte ich noch verstehen, selbst das würde ich noch relational, funktional betrachten. Aber es gibt trotzdem so eine Selbstzwecklichkeit und einen absoluten Sinn des Geldes, den man daran sieht, dass jemand gerne Scheine in der Hand hält, finde ich.
Und damit Zigarren also, anzündet.
Ja gut, das ist pervers. Aber, ne, also, dass man
kommt auf die Inflationsrate an.
Statt des möglichen Dinges, das man dafür haben könnte oder der Dienstleistung tatsächlich gerne dieses Zahlungsmittel in der Hand hat, heißt ja, es ist in irgendeiner Form zum Selbstzweck geworden. Auch, dass es so sehr viel mehr sein soll als das, was ich potenziell verbrauche, dass ich mich erst dann sicher fühle, deutet in diese Richtung, meine ich, dass es eine Selbstzwecklichkeit gewinnt. Und damit kündige ich ja in gewisser Weise die sozialen Anteile, die es hat, auf, diese intersubjektiven, diese Aushandlungsprozesse. Da, wo es absolut wird, finde ich es auch wirklich schwierig, noch positiv davon zu sprechen. Ich weiß, wie entsetzt ich war als Kind, als man mir erklärt hat, dass diese Papierdinger mehr wert sind als die Münzen. Weil du ja erstmal so den Angang hast, das ist ja Metall, das ist selten, so viel hatte man schon gelernt und jemand hat das geprägt und das ist schwer und das liegt in der Hand. Also, dass es irgendwie so einen nominalen Wert hat, ist einem irgendwie klar. Und dann so ein Stück Papier und es soll irgendwie 10-mal so viel wert sein wie das andere. Das ist ja, das kam mir total skandalös vor. Und das ist es aber ja auch. Ne? Und dann kriegst du erklärt, ja, und wenn da viele Nullen dran sind, ist super, dann Italienurlaub. Und die Lira und wahnsinnig viele Nullen und das soll jetzt überhaupt gar nichts wert sein. Spätestens da war ich raus. Ne? Hab ich gedacht, was? Ich verstehe es nicht. Was soll das denn? Und es ist aber auch, glaube ich, tatsächlich schwer zu verstehen, wenn man nochmal drüber nachdenkt. Da ist, es haftet dem Geld etwas an, was sehr schwer erklärlich ist. Diese Zuschreibungsgeschichten. Warum? Warum?
Ja, alleine wenn sieht du an Inflation aus, und solche Sachen denkst, also Entwertung des Geldes plus du druckst halt immer mehr, ja, und mehr haben heißt eigentlich weniger haben, das ist halt irgendwie, also je mehr Scheine du hast, desto ärmer bist du eigentlich so in der Allgemeinheit, wenn wir jetzt Inflation, das ist.
Ökonomisch lässt sich das natürlich aufklären.
Ja,
ne?
Wir sind,
und wenn man Marktökonomin ist, erst recht, denn wir werden jetzt lachen.
Wir stellen uns jetzt ein bisschen blöd.
Genau, aber, dass wir hier sitzen und so tun, als sei das seltsam. Aber es ist ja trotzdem etwas,
es ist seltsam.
Ja, schon. Also wenn man sagt, es hat mehrere Funktionen, es ist Tauschmittel, es ist Wertaufbewahrungsmittel, habe ich gelesen. Ne? Also darin bewahrt man Wert im Wortsinne auf. Und es ist aber auch Zählmittel, damit ich was Zählbares habe. Dann ist da ja immer noch ein Plus dran. Es ist aber auch Abstraktion von etwas. Und was dieses Etwas ist, das ist historisch auch hochzufällig, ne? Und das ist letztlich nicht erklärlich.
Aber es ist ja auch, also Geld ist ja auch Nation. Ne?
Ja.
Und so, also keine Ahnung, als es die D-Mark abgeschafft wurde und der Euro, wir erinnern uns, die Älteren unter uns werden sich erinnern.
Auch es gibt Menschen, die sich da politisch immer noch gern dran erinnern. Ich erinnere mich daran, dass die AfD damals mit diesem Thema hochgekommen ist. Das war dasjenige, was auf den Fahnen stand.
Genau, es gibt auch immer noch Leute, die sagen, naja, D-Mark, ja, und rechnen um.
Ja, ja.
Was natürlich auch gar nicht mehr möglich ist. Aber das war
kann
ja schon,
man machen. Aber
nee, das hat halt nichts. Das hatte gerade im Geld ja eine riesen Symbolkraft, weil es ja den Wirtschaftsraum sozusagen definiert. Ne?
Genau.
Und auch, dass jetzt die Briten, die ja auch da gar nicht mitmachen wollten bei diesem komischen Euro, jetzt diesen Brexit machen. Oder auch nicht. Wir wissen es nicht.
Mal gucken.
Wir
auch
warten
das auf eine sehr abstrakte Leistung.
Warten wir auf Halloween. So, aber das ist ja, also da hängt, ich finde, da hängt ja total viel dran. Und wenn du Feuerzeug dran hältst, ja,
ja,
dann ist es weg.
Ja, dann hast du aber der Marktwirtschaft wirklich einen Schaden getan. Ne? Das ist verrückt, ne? Dass das was bedeutet, wenn man Geld verbrennt auch. Dabei ist ja eigentlich nur Wertiges zwar, aber dann doch nur Papier.
Satirisch gesehen würde ich sagen, das machen die da oben die ganze Zeit.
Nee, aus dem Fenster werfen. Über die Metaphern zum Geld habe ich mir übrigens auch Gedanken gemacht,
oh,
was
schön.
Man damit so macht.
Komm, da sind wir doch gerade.
Ja, und es ist viel Flüssiges daran. Mir ist aufgefallen, dass. Nee, wirklich.
Das heißt, naja, das heißt ja auch, man
denk
ist
mal,
flüssig.
Ich bin flüssig,
ja,
genau,
ja.
So liquide.
Liquide.
Liquidität.
Ja.
Ich pump mir was, zum Beispiel.
Geldquelle.
Sprudelnde Geldquellen, genau, versiegende Geldquellen und so. Also es ist irgendwie in den Metaphern schon klar, dass das nicht so was ganz Statisches ist, was feststeht, sondern
dass das mal
so
Muscheln waren.
Ja, vielleicht liegt es daran, genau. Und der ganze lange Suchen im Binnenland des Harzes,
ja,
bist
genau.
du mal so ein
Hund. Und das heißt ja auch Geldsegen, ne? Regen ist
Geld,
Segen.
Regen.
Ja,
ja, ja. Ja. Da ist es echt
erstaunlich. Gibt es da eine Erklärung zu?
Ich weiß nicht. Ich würde sagen, dass einem irgendwie so subkutan schon immer klar ist, dass es eben nicht ganz statisch ist, sondern
es
dass sich das schnell
auch zwischen
bewegt.
Den Fingern.
Ja, so Dinge. Da können wir jetzt eine Stunde weitermachen. Da kommt echt viel warum. Weil sich das so seltsam bewegt. Wasser ist ja auch eine ganz seltsame Kraft und die sucht sich so ihren Weg und man kann das ganz schlecht festhalten. Es sei denn, es wird eingefroren. Vermögen werden auch eingefroren. Es geht ewig weiter. Ne? Und
aber es dehnt sich nicht aus, wenn man es einfriert.
Es hat auch keinen Punkt, an dem es größer wird von selbst, nur weil kalt ist.
Schade, sonst würde ich es mal im Kühlschrank
Obwohl,
versuchen.
Warte, wenn es gesellschaftlich kühl wird, da vermehrt sich und umgekehrt
ja?
das Vermögen. Weil das ist ja die Kehrseite, da dachte ich eben dran, als du über die berichtet hast, die wenig Zugang haben und im Wortsinne vielleicht arm sind. Es gibt eine Doku über die Superreichen, habe ich letztens gesehen. Müsste ich nochmal raussuchen, was das ist. Und die sind da auch sehr gestresste Menschen. Ne? Also Milliardäre sind sehr gestresst, weil die häufig Angst haben vor vielem. Also davor, dass man ihre Kinder entführt und sie erpresst und all diese Dinge. Aber auch vor dem Verlust ihrer weitreichenden Unternehmungen, vor dem guten Namen, vor allem Möglichen. Also die leben sehr versteckt. Die Superreichen findet man eigentlich nicht. Und es gibt immer wieder Zeitschriften, die versuchen, solche Rankings zu machen. Und es geht die Sage, dass das alles totaler Bullshit ist, weil man im Prinzip nicht errechnen kann, wie viel Vermögen gerade in solchen Familien, sind ja häufig Familien, tatsächlich vorhanden ist, weil das ja eben nicht so ist, dass du da die Spardose aufmachen kannst und nachgucken. Und auch, weil da niemand drüber spricht. Auch das scheint etwas zu sein, wo ein Tabu drauf ist.
Weil es stinkt. Ich sag's dir.
Aber wenn du arm bist und in die obere Mittelschicht aufsteigst, findest du überhaupt nicht, dass es stinkt. Da findest du, dass es ganz herrlich riecht.
Ja, ach, das ist auch gar nicht, also das Ding ist, und das ist halt das andere, ne? Dass mit Geld natürlich auch häufig also Kaufkraft und am Ende auch Macht verbunden ist.
Ja.
Ne? Also wir haben ja erst eine Kaufkraft und je mehr wir uns kaufen können, je kräftiger wir werden, desto machtvoller werden wir auch, desto mehr Einfluss gewinnen.
Ja.
Da fließt es schon wieder, ne?
Ja, ja.
Desto mehr Einfluss gewinnen wir. Das hängt ja auch schon alles an dem Geld dran. Und das ist ja, wie gesagt, ich sage ja deswegen, ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu, weil ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, ich kann ohne Geld leben. Das ist gar kein Problem, ich nehme die Hütte im Wald, ich brauche das alles nicht. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Ja? Es ist auch Quatsch, dass ich sage, ich habe keine Geldsorgen. Natürlich sorge ich mich um Einkommen, um die Möglichkeit zu leben. Natürlich möchte ich so viel haben, dass ich in dem Moment, wo meine Waschmaschine kaputt geht, nicht fünfmal überlegen muss, ob ich mir eine neue leisten kann. Ja, das heißt, ich möchte natürlich auch was auf der hohen Kante haben, also was Erspartes haben. Natürlich sorge ich vor, ja, weil ich mich, also wenn ich krank werde, möchte ich natürlich auch.
Als Selbstständige musst du ja auch nochmal ganz anders.
Ja, aber auch wenn du nicht selbstständig bist, ne? Also man muss mal überlegen, klar hast du einen festen Job und du bist in der Krankheit auch geschützt für eine gewisse Zeit. Aber je nachdem, welche Krankheit du hast, bist du danach eben nicht mehr geschützt. Das heißt, auch dann musst du vorsorgen.
Ja, ja.
Das ist so eine trügerische Sicherheit, die in dieser Festanstellung steckt. Deswegen finde ich, ist das gar nicht so ein Thema, bist du selbstständig oder nicht, sondern einfach, für den Fall, dass man nicht ein sehr risikofreudiger Mensch ist, was das angeht, und das bin ich nicht.
Mhm. Das ist ja die Frage tatsächlich, wie hoch ist dein Sicherheitsbedürfnis? Ne?
Das hat definitiv was mit Sicherheit zu tun.
Und willst du weiter teilhaben an Gesellschaft, wie sie ist? Ne? Sonst musst du quasi daneben leben. Das funktioniert für ganz wenige Menschen nur gut.
Das stimmt, aber es ist so, es gibt ja viele Menschen, die sich da gar nicht so Gedanken drum machen oder auch sehr spät erst anfangen, sich da Gedanken drüber zu machen. Also ich habe zum Beispiel total früh angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, nämlich schon mit meiner Ausbildung. Also mit meiner Ausbildung als Werbekauffrau, da waren meine Eltern halt in Scheidung und da war schon klar, dass mein Vater irgendwie komische Sachen mit dem Haus vorhat und so und dass am Ende des Tages es so sein wird, dass ich auf mich allein gestellt bin. Und
finanziell das, jetzt, dass die Werte
ja,
sozusagen…
Ja, nicht nur, genau, finanziell, aber auch persönlich. Also weil irgendwie in dieser Familie alles so im Wanken war, dass auch keiner mehr wirklich einen Nerv hatte, sich jetzt um eine 18, du bist ja erwachsen, ne? Da kannst du dich um dich selber kümmern. So. So war die Haltung und dann hatte ich wirklich auch das Gefühl, ich muss… für Sicherheit sorgen und habe meine erste Lebensversicherung mit meinem ersten Einkommen abgeschlossen für mini Geld. Aber ich wusste, wenn mir was passiert, kann man davon schon mal die Beerdigung bezahlen. Ja, das war mir mit 18 schon wichtig, dass im Falle meines Ablebens nicht irgendwer für mich aufkommen muss, um meine Beerdigung zu bezahlen, weil ich schon ahnte, dass das sehr teuer ist. Ich wusste das nicht, aber ich ahnte, das wird sehr teuer, das belastet jemanden, das wollte ich nicht, also habe ich vorgesorgt.
Ja.
So. Das ist für viele in dem Alter völlig absurd.
Ja, klar. Und wie gesagt, das Geld an sich ist eine Abstraktionsleistung, aber das, was du jetzt schilderst, ja auch. Also wirklich von dem konkreten Leben, das ich gerade führe, zu abstrahieren und zu fragen, was sind denn mögliche Lebensverläufe?
Ja, und jetzt bin ich 40, ne?
Und da ist gut gelaufen bisher, muss man
sagen.
Die Särge werden auch nicht billiger. Aber ja, so zynisch muss man ja sein. Ja,
definitiv.
Aber diese Abstraktionsleistung in Bezug auf das eigene Leben zu erbringen, gelingt, glaube ich, noch einigen, wenn sie denn sozusagen erwachsen werden. Da warst du halt sehr früh dran. Aber die Abstraktionsleistung zu fragen, was sagt denn unser Bezug zum Geld über die Art, wie wir leben, überhaupt aus, die ist total selten geworden. Diese Frage wird eigentlich nicht mehr gestellt. Man geht davon aus, dass Geld eine gegebene Größe ist und dass es aus dem Geschäft auszusteigen quasi nicht möglich ist. Das stimmt ja auch, weil die Gesellschaft eben so organisiert ist. Aber dass jemand mal ehrlich sagen würde, der Kaiser hat keine Klamotten an, wir wissen gar nicht, was Geld ist. Ne? Trotz dieser großen Finanzkrisen, die wir erlebt haben, wird diese Frage nicht wirklich behandelt. Was ist denn daran? Es fällt uns, glaube ich, auf an Gegenständen, die uns sehr fremd sind, wo es schwer ist, Wert zuzuschreiben, wo es aber dauernd gemacht wird, zum Beispiel am Kunstmarkt.
Mhm.
Wenn Menschen so sagen, warum ist dieses Bild jetzt 100.000 wert? Ich verstehe es nicht. Ne? Da ist auch nur Farbe auf einer Leinwand. Da fällt einem dann auf, also es ist eigentlich ganz komisch, da Werte zuzuschreiben. Auch nicht, wie viele Stunden hat jetzt die Künstlerin an diesem Bild gesessen? Mhm. Ist ja auch nicht, das kannst du nicht in Arbeitsleistung messen, sondern es geht um hochsubjektive Zuschreibungen, die historisch dann auch verlieren. Vielleicht ist es in 200 Jahren gar nichts mehr wert oder ganz viel wert.
Weil gar keiner mehr weiß, wer Banksy ist.
Zum Beispiel, genau. Oder
der ja kapitalkritisch ist. Und Kapitalismus kritisch.
Und ja auch seine Bilder verkauft hat für $10 im Park, um mal zu zeigen, ne, wie bescheuert das Ganze so ist. Und ja, da gibt es immer mal so Nadelstiche, aber im Großen wird eigentlich nicht mehr über die Philosophie des Geldes gesprochen. Das ist ein Tabuthema.
Nee, wir reden im Meta, finde ich, halt sehr viel darüber. Wir reden sehr viel über, also nicht über Geld,
wir reden
aber über
Ökonomie.
Wirtschaft.
Ja,
genau, wir reden sehr viel über Wirtschaft, wir reden sehr viel über Arbeitsplätze. Mhm. Und das ist so eine Metadiskussion eigentlich, ne? Weil was wir ja eigentlich sagen wollen ist, die Wirtschaft muss wachsen, das heißt, der Geldkreislauf muss in Gang bleiben. So, und dann muss man ja gucken, wie wird das Geld verteilt, das in diesem Geldkreislauf durch die Gegend rotiert.
Mhm.
Ja, und da bleibt halt unten sehr wenig hängen und nach oben wird irgendwie viel hochgespült.
Mhm.
Und das ist aber ja sehr komisch, weil diese Argumentation, die da dran hängt, naja, es muss halt die geben, die irgendwie nicht so viel verdienen und die irgendwie so am Minimum rumknapsen und dann muss es auch die geben, die irgendwie 35 Maserati da in ihren…
Ja, oder Superreiche, die ganz viel gesellschaftlich zurückgeben und selber ganz bescheiden leben, die gibt es ja nun auch, ne?
Genau, aber davon würde man jetzt irgendwie wenig mitkriegen. Was man halt mitkriegt und was halt auch ja sehr zelebriert wird, ist zum Beispiel, klassisches Beispiel, ehrlich gesagt, Cristiano Ronaldo. Ja, Fußballspieler, kommt aus Madeira.
Und ach, das hast du schon mal erzählt.
Ja, und da ist er, genau, und da ist er bei, ist wirklich ein, auf Madeira einer von vielen da gewesen. Das war, die Familie war nicht was Besonderes, die waren nicht reich und so. Und der ist jetzt einer von den Superreichen. Der hat sozusagen den ultimativen Aufstieg, das ist wie dieses vom Tellerwäscher zum Millionär-Märchen, was in den USA gilt. Ja. So eine Nummer ist das. Und dieser Reichtum wird ja auch zur Schau gestellt und das ist ein Sohn der Stadt und keine Ahnung. Also das wird ja, wird ja ein Riesenbrimborium. Das wird ja auch krass zelebriert, also auch wirklich fast abgöttisch, würde ich das nennen.
Ja, dann ist genau der richtige Punkt, glaube ich.
Und das finde ich ja, und das hängt ja schon auch am Geld. Also ja, natürlich an der Leistung, aber die Leistung lässt sich halt da an Geld und die lässt sich zur Schau stellen und so. Und da stehe ich fassungslos vor. Also ich finde das furchtbar faszinierend, aber es ist irgendwie so ein konkretes Verständnis dafür.
Naja, ich denke, es wird verständlich, wenn man sich klar macht, was auch bei Simmel der Punkt ist, nämlich, dass die zentrale Kategorie, wenn wir über Geld sprechen, gar nicht die Tauschbeziehung ist oder so. Das mag der Ursprung sein. Die zentrale Kategorie ist eigentlich das Symbol. Ne, Geld ist symbolisch, ist ein Zeichen für und ist vielleicht dann ein Zeichen, das ein Eigenleben entwickelt. Eigentlich steht das für etwas anderes, dieses Geld. Und wenn es das nicht mehr tut, sondern nur noch für sich selbst steht, dann stehen wir fassungslos davor. Weil wir eigentlich ein Verständnis dafür haben, dass es symbolisch funktioniert mit diesen Währungen. Aber wenn sie nicht mehr symbolisch sind, sondern Selbstzweck haben, dann wird einem das fremd und zu Recht auch, weil es so eigentlich nicht funktioniert. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, das hat Aristoteles schon bemerkt, dass es eigentlich eingelassen ist, das hat er nicht explizit gemacht, aber das war selbstverständlich in der Antike, in Fragen des guten Lebens. Mhm. Geld und Ökonomie, also ne, die Frage des guten Haushaltens, ist eine Frage, wie leben wir gut zusammen? Und die wird dann konkretisiert natürlich in Bezug auf Finanzen oder auch Macht und so weiter. Aber die zentrale Kategorie ist, wie leben wir gut zusammen? Und das Geld ist ein Zeichen dafür, dass wir versuchen, gut zusammenzuleben. Und dass man das so aufgibt und diese Frage des guten Lebens gar nicht mehr stellt, das ist eigentlich der schwierige Punkt dabei, glaube ich.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Gedanke, den ich habe, weil was mich schon sehr früh immer so ein bisschen irritiert hat, ist, dass dieses Wirtschaftskonstrukt ja wirklich nur abstrakt ist. Das ist ja ein theoretisches Konstrukt, dem wir uns freiwillig unterwerfen, ein System.
Es ist halt schon da, wenn wir auf die Welt kommen. Ne? Das macht es. Es fühlt sich so real an.
Genau. Es fühlt sich real an, aber man könnte es ja jetzt nicht greifen. Ja. Man kann die Wirtschaft nicht verhaften. Ja. Genauso wenig wie man
die Gesellschaft auch nicht.
Ja. Genau. Oder das Unternehmen. Ja. Du kannst einzelne Menschen in dem Unternehmen verantwortlich machen in Grenzen. Also das hört halt in der GmbH schon auf. Ja. Und mit der Aktiengesellschaft, da gibt es auch ganz interessante Konstrukte, was das angeht. So wie da Kapitalverflechtungen sind und ab wann man jemanden, gerade in der Immobilienbranche, da habe ich einen sehr interessanten Beitrag bei Deutschlandfunk Nova zugehört, wie Unternehmen sozusagen Eigentümer von Immobilien werden und man darf dann diese Immobilien nicht verkaufen, aber man darf das Unternehmen verkaufen, das die Immobilie besitzt.
Aha.
Ja, das heißt, ein anderes Unternehmen kauft dieses Unternehmen, dem die Immobilie besitzt.
Ja.
Und dann kommt von außen noch eins und noch eins und die Leute, die dann in dieser Immobilie wohnen, wissen nicht mehr, wer der Besitzer ist.
Ja.
So, das kommt dann…
Der Vermieter, den man nie sieht.
Ja, aber das hat natürlich dann krasse Auswirkungen,
ja, klar.
Weil du keinen ansprechen kannst, wenn irgendwas im Haus kaputt ist und du musst ja trotzdem Miete zahlen und so. Also das sind wirklich sehr interessante Konstrukte, die werden ja dadurch möglich, durch diese Gesetzes und dieses, ne, es gibt ja natürliche Personen und juristische Personen und das ist, glaube ich, dann eine juristische Person, also dieses Unternehmen. Und da wird es ja schon so, wo du so Denkleistungen erbringen musst und wo es unredlich wird. Und das finde ich halt daran auch so interessant, dass sich da vor allen Dingen, also das Geld sich da vor allen Dingen extrem mehrt, nicht ausschließlich, ja. Ich möchte niemandem unterstellen, unredlich zu Geld gekommen zu sein. Aber
ererbt kann es auch sein.
Ja, aber
viele Superreiche reden auch tatsächlich nicht drüber, weil es irgendwann vielleicht mal Unredlichkeiten gab, zum Beispiel Gewinne aus dem Dritten Reich oder sowas.
Genau, oder Spekulationen mit Nahrungsmitteln sowas, und Ähnlichem. Also da gibt es ja wirklich, also Geld mehrt sich ja vor allen Dingen da, wo bestimmte entweder Regeln gebrochen werden oder wenn wir uns Cum-Ex angucken, Schlupflöcher, Also das ist auch ein Regelbruch. Briefkastenfirmen, ja, Regelbrüche, also aber in so einem Graubereich. Also es wird schon eine sehr große Energie da reingesteckt, diese Schlupflöcher im System zu finden, um Geld zu vermehren. Auf unredliche Art und Weise und dann aber auch schon von Leuten, die eigentlich schon per se nicht wenig Geld haben. Das finde ich wirklich absurd.
Ja, und du sprichst ja jetzt wieder mal und völlig zu Recht als Moralistin, ne? Das ist ja was, was dir.
Die Rita hat mich schon wieder erwischt.
Das ist ja deine Selbstbeschreibung, da darf ich ja drauf referieren und es ist ja auch richtig so. Man kann natürlich auch mal versuchen, das neutral zu sehen. Es fällt mir auch schwer, aber zu sagen, das ist eine Abstraktionsleistung, auch solche Schlupflöcher zu finden, ist natürlich eine Form von Klugheit. Es wäre wohl nur eine Phronesis-Klugheit. Nicht, dass man so, also ein gut Bescheidwissen darüber, wie man es klug macht, ist nicht Weisheit. Ne? Aber es mag auch weise und ganz redliche Menschen geben, die super reich sind.
Das meine ich ja, das will ich nicht in Abrede stellen.
Genau so. Aber dass wir diese Verklammerung von Redlichkeit und Geldgewinn überhaupt anstreben. Also, dass wir es, ja, wie gesagt, in Zusammenhängen der Fragen guten Lebens, das heißt auch in Zusammenhängen der Moral diskutieren, das ist selten geworden. Es fällt höchstens noch auf, da wo wir es als amoralisch empfinden, dass das Ganze aber eingelassen ist in moralische Fragestellungen, das wird kaum noch thematisiert. Dabei ist das völlig naheliegend. Denn wenn ich sage, es geht um Tauschbeziehungen untereinander, ja, um Menschen, wie sie miteinander umgehen und Geld ist quasi nur das Tertium, an dem sich das abbildet oder der Versuch, es zu objektivieren oder zu intersubjektivieren, dann ist ja völlig klar, dass da ethische Gehalte dabei sein müssen, wenn es um die Beziehungen miteinander geht. Aber das wird so unter dem Deckmäntelchen irgendwie mitverhandelt. Es fällt dann nur auf, wenn jemand ganz besonders viel Gutes tut mit Geld, ja, manchmal so auch Spenden oder so, das wird dann positiv gelabelt. Oder wenn jemand eben diese Schlupflöcher macht und unredlich weiter zu Geld kommt und dann wird es negativ verhandelt. Aber dass das Ganze an sich eine moralische Frage ist, das ist eigentlich gar nicht mehr so bewusst, glaube ich.
Findest du?
Ich glaube nicht, dass da viele drüber nachdenken, ob beim normalen Einkauf jetzt, ich sag mal, egal, ob du an der Armutsgrenze nach unten oder nach oben im Mittelstand bist, aber du gehst erstmal einkaufen, weißt, was die Dinge kosten, sorgst für dein tägliches Leben, siehst zu, dass deine Miete bezahlt wird, aber dir ist nicht grundsätzlich klar, dass das System Geldwirtschaft und Marktwirtschaft eine moralische Kategorie ist.
Oh, mir fällt gerade, das weiß ich, also ich da fragst du mit mir vielleicht
moralische
die falsche
Anteile hat. Ja, das ist möglich.
Aber ich erinnere mich tatsächlich an ein Gespräch mit einem Unternehmer, der Dinge herstellt und dafür Palmöl verwendet. Und mit dem bin ich sehr hart ins Gericht gegangen, auf der Taufe des eines Kindes meiner Schwester. Ich habe diese Angewohnheit,
zu jeder Gelegenheit
die Freunde anderer mir zu Feinden zu machen, ja, durch solche Gespräche.
Ich finde es witzig.
Der fand es, glaube ich, nicht so witzig. Aber da habe ich dann gefragt und sagte so, naja, das ist der kostengünstigste Rohstoff und. Und ich habe ihn dann angeguckt und habe dann gesagt, ja, aber du hast ja ein Kind und das kann ja nicht sein. Und ihr holzt einen Regenwald da oder für dieses Produkt wird halt Regenwald abgeholzt, da werden seltene Tierarten vertrieben oder auch bedroht, getötet. Die haben keinen Lebensraum mehr. Und das ist die Luft, die wir alle atmen, sozusagen. Und habe ihn da wirklich moralisch in die Verantwortung und wäre völlig überfordert mit dieser Diskussion.
Ja, man trifft nicht so oft solche.
Naja, auf der anderen Seite muss man ja überlegen, wenn er sein System umgestellt hat, auch vielleicht ja sehr kostenintensiv auf eben eine Palmölproduktion, weil das insgesamt günstiger ist und dadurch die Gewinnmarge steigt. Das ist ja an sich erstmal nicht unredlich, ja. Das ist einfach ökonomisch gedacht und das ist ja auch in der Ökonomie sozusagen richtig gedacht. Aber wenn ich dann komme mit diesem Vorwurf, dann ist es ja nicht nur den Vorwurf, den er bedenken muss, sondern auch, was das dann wieder für sein Unternehmen bedeutet und eben nicht nur für sein Unternehmen, sondern auch für die Mitarbeiter, die er da hat, die er dann zahlen muss und. Da hängen ja, und das ist halt ganz krass, da hängen halt so krasse Prozesse dran. Also das ist halt so leicht gesagt, aber es hängen immer krasse Prozesse dran. Und ich glaube, deswegen scheuen sich viele Menschen vor diesen Diskussionen, weil schon klar ist, wenn man das moralisch anders beantwortet, als man das bislang getan hat und daraus Konsequenzen ziehen muss, dann wird das sehr schwierig werden.
Ja, und wäre ja auch mit dir schwierig geworden, wenn er auf dieselbe Argumentationsstrategie eingegangen wäre und gesagt hätte, auf diese Weise sichere ich aber 1500 Arbeitsplätze mehr. Ne? Dann stehst du schon wieder da und sagst, ach so. Ne? Genau. Also das aufzurechnen ist eben so schwierig. Aber das meine ich, es wird, wenn diese Fragen aufkommen, meistens, nicht immer, so getan, als sei es ein Kategorienfehler, über Ökonomie einerseits und Moral andererseits zu sprechen. Und es ist ganz selten, dass zugegeben wird, es ist kein Kategorienfehler, sondern es ist ineinander eingelagert, beides. Mhm. Ja. Und dass dann auf der Ebene argumentiert wird, das erlebe ich nicht so häufig. Also man hatte es manchmal, als dann die Finanzmärkte zusammenbrachen, das passiert ja auch immer wieder im großen Stil, weil dann so viele Menschen betroffen sind und weil dann klar ist, oh, das könnte mich auch treffen und dann fängt das so an. Aber was ich eben meinte mit mal eben einkaufen gehen und so, also so im Alltagsgeschäft, ist einem das nicht unbedingt bewusst, oder? Dass man damit eingelagert ist in moralische Fragen mit dem Geld an sich. Also mit dem, wie ich es verwende, ja. Und Konsum und Konsumkritik ist ja auch total in. Da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, da immer kritisch zu sein. Was heißt das? Ja, wir machen ja trotzdem die ganze Zeit mit und reagieren auf Werbung und steigen nicht aus. Und wie auch anders. Also es geht letztlich um Konsumästhetik und wie ich damit umgehe, glaube ich.
Ja, wobei ich in letzter Zeit sehr viel auf diesem Instagram abhänge und dadurch sehr zero-wastifiziert worden bin, wie ich es nenne.
Was du da Strom verbraucht hast, meine Liebe. Rosaren.
Richtig, das denke ich tatsächlich dann auch immer. Aber es ist halt interessant, dass das natürlich auch Werbung für eine bestimmte Lebensweise ist, die mich da, für die ich empfänglich bin.
Ja,
das ist
schlicht
so, ja, dass die dann darin endet, dass ich weniger konsumiere und mich anderen Dingen zuwende oder anders konsumiere als bisher. Das ist so eine Folge, aber natürlich bin ich da völlig empfänglich für. Also jetzt zu behaupten, ich wäre unbeeinflussbar durch Werbung. Bullshit.
Ja, und auch, dass wir anders konsumieren und anderes konsumieren, aber ja nicht per se weniger. Also wir ernähren uns auch und leben und machen und tun. Ne? Also dazu sagen, ich bin da mal ganz kritisch und ich mache das immer alles richtig. Das ist ein netter Impetus, den ich auch habe, aber es macht einen auch ein bisschen zu einer lächerlichen Person. Das bin ich gewöhnt als Pädagogin. Ich bin immer ein Stück weit lächerlich. Das ist auch gut so. Man soll ruhig drüber lachen. Aber Schein hat wenigstens versucht. Ne? Also der Hinweis darauf, dass wir mit Geld über Moral reden müssen, der ist, glaube ich, wichtig. Und nicht nur im Sinne von, was konsumieren wir oder wem gestehen wir wie viel zu, warum sind Frauen ärmer und so weiter, sondern dass diese Abstraktion am Geld, diese offenen Fragen, was ist das eigentlich, interessant sind. Das wäre, glaube ich, etwas, was durchaus zuzugeben wäre. Und wenn das geschieht zwischen Ökonomen, Philosophen, Soziologen, Psychologen und Innen von allem.
Und von mir aus gerne Politiker.
Innen. Ja, genau. Dann wird es ja erst spannend, ne? Weil wir dann fragen müssen, gibt es nicht auch Dinge, die nicht verrechenbar sind, inkommensurabel. Das Geld ist für das Kommensurable.
Ja, das Wort
so, jetzt
mag
kommt
ich.
Nämlich das Gegenteil. Genau, ich weiß, deswegen. Also es gibt ja Dinge, die sind inkommensurabel und die sind in Geld nicht aufzurechnen. So verrückt das ist, aber es gibt Dinge, die entziehen sich der marktwirtschaftlichen Logik. Und wir tun so, als ob das nicht so sei. Bildung ist für mich immer noch das beste Beispiel. Also so zu tun, als sei eine Uni ein Unternehmen, das ist, funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber es ist ein so tun, als ob es ist an sich Quatsch.
Ich finde, dass das Gleiche gilt für Pflege, Altenpflege, Krankenhäuser und Ähnliches. Da wird es ja auch massiv versucht. Man merkt aber auch zum Beispiel, wenn man das Thema, keine Ahnung, Hebammen nimmt, wie unwahrscheinlich schlecht das eigentlich darauf anzuwenden ist.
Ja, genau. Dass sie sich kümmern und Care, Arbeit und sei es auch Arbeit, selbst die ist schwer in Geld aufzuwiegen. Also es ist einfach ganz schwer, das zu verrechnen und es gibt Anteile daran, die sind nicht verrechenbar. Und das stört total in einer Gesellschaft, die sich darauf geeinigt hat, dass eigentlich alles finanziell rechenbar sein muss. Also die sagt, Geld ist in erster Linie ja Zählmittel und Aufbewahrungsmittel von Wert, wobei Wert dann eben immer als Penunze gedacht ist.
Ja, genau. Es muss sich eben alles rechnen und es gibt halt Dinge, die sind eben nicht zu rechnen.
Und unberechenbar.
Ja, aber tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, jede Geburt ist unberechenbar.
Ja, genau.
Ja, das Sterben ist unberechenbar. Jetzt gerade wird ja wieder Sterbehilfe diskutiert, wie das in Gesetze zu gießen ist. Und da gab es die Diskussion über Palliativkliniken und wie gut das ist, dass man Menschen in Palliativkliniken unterbringen kann. Und ja, das stimmt, aber es gibt ganz wenige dafür. Die Plätze sind extrem gering und es hilft auch da, entsprechend Geld im Vorfeld zu haben, um einen Platz in einer Palliativklinik zu bekommen oder in einer privaten Palliativeinrichtung.
Ja, jemand dafür zu bezahlen, dass er sich um einen kümmert, selbst wenn man wirklich unattraktiv geworden ist, weil alt. Das ist ja eigentlich dasselbe wie das, was Babys brauchen, aber Babys sind halt noch so im Werden, die sind irgendwie süß. Ne? Mhm. Wenn du alt und runzelig bist, ist das nicht mehr so schön mit dem Wickeln. Und dann hilft das, das sozusagen aufwerten zu können, meine eigene Bedürftigkeit, dadurch, dass ich dafür viel Geld hergebe.
Genau, und das Problem ist aber an der Stelle eben, dass gerade im Alter du ja dann eben nicht mehr so viel Geld im Zweifel zur Verfügung hast. Und wie willst du das dann sozusagen gegenfinanzieren? Ja. Und gleichzeitig ist Pflege etwas so hoch anspruchsvolles, auch psychisch, also nicht nur physisch, sondern auch psychisch, auch dieses sich kümmern, dieses auch Zeit aufwenden, dieses menschlich sein, ja, das zu takten in, ja, sie haben 5 Minuten Zeit, um die Person zu versorgen. Das ist ja erstmal eine körperliche Versorgung, die ist wichtig, aber die geistige Versorgung ist ja ebenfalls wichtig und die ist unberechenbar tatsächlich, ne? Und da finde ich, wird's halt unglaublich schwierig.
Ja, und Zuwendung an sich müsste sehr, sehr teuer sein, wenn man das mal so zynisch rechnen will.
Naja, Pflege ist sehr, sehr teuer.
Ja, klar, natürlich, so. Wenn es um Zuwendung und Zeitaufwand geht, immer und auf jeden Fall, das ist ja so.
Aber da haben wir schon die Zuwendung gar nicht mehr mit einkalkuliert.
Ja, aber was sich da abbildet, ist ja wirklich diese Unbeholfenheit auch, das unbedingt verrechnen zu müssen, weil wir uns darauf geeinigt haben und es ja auch nicht anders geht, das sind Jobs, die müssen bezahlt werden und so, und das ist auch richtig so und die müssen auch darum kämpfen und streiken, dass sie mehr Geld bekommen. Das ist völlig richtig. Ne? Gleichzeitig ist da etwas dran, dass sich diesem Geldzugriff eigentlich widersetzt. Also wenn man will, jemand soll sich liebevoll kümmern, dann ist es irgendwie so kontraintuitiv zu sagen, dann gebe ich dem 200 Euro mehr am Tag, dann wird er liebevoller sein. Das ist
Aber das ist ja, glaube ich, gar nicht was wir entlohnen wollen, sondern was wir möglich machen wollen, Person nicht on top auch noch sich Gedanken darüber machen kann, wie sie selber existieren kann. Die leben ja häufig am Existenzminimum. Und das ist ja wirklich
absurd.
Ja,
und dann wäre aber ja die Diskussion nicht, wie viel Geld muss jemand dafür bekommen, dass er liebevoll pflegt, sondern wie können wir ein Zusammenleben sichern, in dem Raum für liebevolle Zuwendung ist. Und das geht weit über die rein finanziellen Fragen hinaus, die zuerst geklärt sein müssen. Also das muss klar sein, aber es muss eben auch sowas geben wie eine Wertschätzung des Alters oder eine grundsätzliche Haltung davon, dass es gut ist, sich umeinander zu kümmern. Und dann ist die finanzielle Versorgung ist das Basisthema, finde ich, aber damit ist es längst nicht erledigt. Das muss auch, oder vielleicht ist das sogar das Top-Thema und das andere ist das Basisthema, das weiß ich nicht.
Ich glaube, das Ding ist halt, dass viele Leute sind ja damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Ja? Also viele Menschen, also Arbeit hat einen riesigen Stellenwert gekriegt. Das hatten wir, glaube ich, an der Stelle schon, wo wir über Gesellschaft leisten gesprochen haben und den Wert von Gesellschaft. Arbeit hat im Leben, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, einen riesigen Stellenwert bekommen. Das heißt, viele Menschen sind alleine mit der Finanzierung ihres Lebens beschäftigt, auch mit der Finanzierung der eigenen Kinder. Auch das ist ungleich.
Oh,
ist enorm teuer geworden. Also so wenn, das alles natürlich auf Großstädte gerechnet, weil im Zweifel auf dem Land schon gar nicht mehr die Jobs hast, mit denen du so viel Geld verdienen kannst. Das ist ja die andere Absurdität, die da dran hängt. Aber da bleibt natürlich grundsätzlich wenig Raum und wir sind ein bisschen, vielleicht sehe ich da auch zu schwarz, vielleicht funktioniert das im Kleinen oder in anderen Beziehungen auch, aber wir sind schon so ein bisschen darauf ausgerichtet, uns sozusagen diese externen Leistungen zuzukaufen, so in irgendeiner Form, ja?
Ja, meistens durch andere Hilfskräfte irgendwo in Europa, und so weiter und so fort, da hängt ja viel dran. Auch da wird der Brexit wieder interessant, das ist ja das Spannende.
Genau.
Ja, worauf ich poche, ist ja nicht, diese Fragen nicht zu lösen, das fände ich absurd, ja.
Ich frage mich nur gerade mit dir sozusagen, wo man sozusagen ansetzen muss, wo ist eigentlich der Kern des Problems und wo können wir, was müssen wir zuerst lösen, damit wir diese anderen Räume schaffen können?
Ja, also ich glaube, es wäre viel damit getan, wenn klar wäre, Geld ist in erster Linie Symbolon, ja, das ist ein Zeichen für, und wir fragen uns, wofür denn, was bezeichnet es? Und hat es ein Eigenleben, ja oder nein? Wenn ja, wie wollen wir dieses Eigenleben steuern, wenn wir es denn überhaupt können? Das ist so die Frage, die, glaube ich, spannend ist. Was ist das, was ist der Symbolcharakter und wie wollen wir den verstehen? Darüber müsste es eine Diskussion geben. Und auch so ein grundsätzliches Verständnis davon, dass unsere Zuschreibungen in Bezug auf Geld etwas über unser Wirklichkeitsverständnis aussagen.
Mhm.
Dass das so ist, wie ich mit Geld umgehe, sagt etwas darüber aus, wie ich Wirklichkeit verstehe. Und das.
Ich überlege jetzt gerade, wie ich das auf mich übersetze.
Ja, überleg doch mal. Ist ja wirklich so, wie du mit Geld umgehst. Das ist ambivalent und kritisch, sagst du. Einerseits,
ja.
Einerseits vorsorgen wollen, das sagt schon was aus darüber, wie du Wirklichkeit verstehst. Die Wirklichkeit ist so, dass ich vorsorgen muss. Ich kann nicht mal eben so einen Drahtseilakt aus meinem Leben machen.
Ja, doch, kann ich schon, aber ich persönlich bin die Person jetzt nicht dafür.
Genau. Ja. Und in den gesellschaftlichen Prozessen, wie sie sind, ist es wirklich der bessere Angang, vorzusorgen. Oder auch, ob man eine eher geizige oder eine eher freigebige Person ist. Das sind ja Charakterfragen, die letztlich was darüber aussagen, wie ich meine Wirklichkeit verstehe. Ist es nötig, möglichst viel an mich zu binden? Oder ist es gut, möglichst viel rauszugeben? Und da sind wir halt wirklich auch bei diesen psychologischen Anteilen des Geldes. Deswegen fand ich das so interessant, dass es eigentlich das Werk hätte Psychologie des Geldes auch heißen können.
Mhm.
Da sind große psychologische Aspekte dabei,
ja,
weil unser Wirklichkeitsverständnis eben mit drin steckt. Und wenn man das einsieht, nicht nur bei sich selbst, sondern auch eben bei anderen und sich das fragt, welche Art von Wirklichkeit wollen wir denn und wofür steht Geld symbolisch, dann kommen wir, glaube ich, schon bei diesen neuralgischen Fragen raus. Was ist denn nicht verrechenbar? Was ist unberechenbar? Wie sollen Märkte funktionieren, wenn sie nicht nur Personen beinhalten, sondern eben auch juristische Personen und völlig abstrakte Prozesse? Wer muss da Oberhand haben und so weiter? Wollen wir das so frei laufen lassen? Also es muss dann wieder aufs politische Tapet, glaube ich.
Und da sind wir ja gerade dank der Diskussion um das, was wir für die Umwelt tun sollten,
müssen. Ja.
Und das ist ja der große Widerstand meines Erachtens kommt ja daher, dass damit einhergeht, dass wir definitiv einen Statusverlust und einen finanziellen Verlust, einen Statusverlust, einen Verlust von Luxus hinnehmen müssen. Und das führt uns, das führt uns eine 16-Jährige gerade, die 22, 24 Stunden mit dem Zug durch die Gegend reist, für sehr viel Geld, was sehr teuer ist und was natürlich darauf verweist, dass zum Beispiel Billigfliegen ein absoluter Luxus im Prinzip ist. So. Und wenn du es konsequent zu Ende denkst, und da habe ich mich, also das habe ich mal versucht, so ein bisschen zu durchdenken, ist es natürlich wirklich total schwierig, das zu verkaufen. Jetzt können sich endlich die Leute auch einen Urlaub im Süden, in der Sonne, in besserem Klima leisten, die vorher einfach das Geld dafür nicht hatten. So. Und jetzt sagen wir denen, das war schön, das konnte der jetzt mal 15 Jahre, 20 Jahre machen, ist jetzt aber vorbei, weil wir müssen die Umwelt retten.
Und gut war das nie.
Und das ist natürlich irgendwie, das ist hart, das ist das verlangt was ab. Also gerade wenn ich das erleben konnte, dass es möglich ist, und den Preis sehe ich halt nicht, ich sehe den Preis dafür nicht, dann finde ich, ist es wirklich, es ist schon auch ein bisschen gemein. Also es ist auch schon so, dass ich so ein Mitleid finde ich irgendwie so ein bisschen von oben herab, aber so ein Mitgefühl habe für den Verlust, den das auch bedeutet.
Ja.
So wohl wissend, dass es notwendig ist, wenn wir eine Welt erhalten wollen, die noch ein bisschen länger trägt, als das aktuell der Fall ist.
Ja, aber das meinte ich eben mit, wenn du gerade aufgestiegen bist in die obere Mittelschicht, dann wirst du nicht finden, dass Geld stinkt. Dann wirst du das total großartig finden und den Luxus genießen und man möchte das ja auch gönnen. Ne?
Definitiv.
Auf jeden Fall. Also wenn ich mal eine Lebenszeitstelle kriege irgendwann und nicht mehr prekär beschäftigt bin, dann freue ich mich natürlich. Abgesehen davon, dass das keine Sicherheiten birgt, aber ich werde das psychologisch, wird das etwas mit mir machen. Das ist ja doof, das zu leugnen. Ne? Genauso wie wenn man mir was wegnimmt, das wird was mit mir machen. Und ich wollte auch nicht sagen, dass das überhaupt nicht diskutiert wird. Das blitzt jetzt auf und es stört an vielen Stellen auf. Aber es wird meinem Empfinden nach häufig entweder moralisch oder ökonomisch argumentiert, aber eben nicht beides auf einmal. Das passiert schon auch. Dass
es wird auch gar nicht benannt. Also es wird gar nicht konkret benannt. Das heißt, man merkt,
es schwingt immer so mit. Ne?
Genau, schwingt so mit. Das ist so eine Abwehrhaltung und dann wird halt einfach so vorgerechnet, ja, das kostet aber die und die Arbeitsplätze und dann können wir alle nicht mehr in den Urlaub fliegen und müssen lange mit der Bahn fahren. Das ist total teuer. Wer soll sich das denn leisten können? So wird das. Also es wird.
Ja, es wird dann hintenrum immer wieder auch so ein Schuldzusammenhang des Privilegs aufs Tapet gebracht. Ne? Ja, sie kann sich das leisten, so und so viel dafür zu bezahlen, weil, und da gibt es Sponsoren meinetwegen auch und so weiter und so fort. Und das wird auch nicht aufhören. Also das einerseits auf Privilegierung eingeschimpft wird, das wird weiter passieren. Und dass es die Fraktionen gibt, viel Geld ist total geil, wird es geben. Und dass es die Fraktionen gibt, nee, man muss versuchen, mit wenig auszukommen und breit zu teilen, die wird es weitergeben. Das wird sich nicht ändern. Aber dass es eine existenzielle Bedrohung für alle gibt und besonders für die nächsten Generationen, auch das ist ja grundsätzlich nicht neu. Also die Welt richten wir schon recht erfolgreich sehr lange zugrunde. Aber dass das mal so auffällt, das kann schon heißen, dass da neue Fragen aufbrechen, glaube ich.
Definitiv. Und man, was ich glaube auch vielen nicht so bewusst ist, und mir ist es wirklich auch nicht jeden Tag bewusst, aber die Wertschöpfung, die wir da betreiben, die hängt an Ressourcen, an realen Ressourcen.
An der Schöpfung.
Ja, am Abschöpfen beim Wasser oder der Suppe. Ja. Nee, aber die hängt ja wirklich daran, zum Beispiel, nicht umsonst sind ja Länder besonders reich, die Erdölvorkommen haben, ja, oder irgendwelche anderen wirklich bedeutenden Rohstoffe, übrigens alle Rohstoffe, die mit Energiegewinnung zu tun haben. Unser Leben ist halt wirklich extrem energieaufwendig. Ja. Und ne, wie gesagt, wir nehmen hier auf, ich habe mein Smartphone und meinen Laptop, der rennt auch den ganzen Tag so. Ja, dann fahren wir Auto und selbst öffentlicher Nahverkehr ist energieaufwendig. Das heißt, wir haben irgendwann angefangen, sehr viel mehr Energie in sehr viel schnellerer Zeit zu verbrauchen, die müssen wir herstellen, die ist endlich und damit ist natürlich auch die Möglichkeit, Wert zu schöpfen, endlich und damit ist auch Geld und Reichtum, glaube ich, also vielleicht bin ich blöd und habe das irgendwie nicht verstanden, aber
in der Form, wie wir das leben, sicher,
würde ich behaupten, endlich so und dann, ja, dann was?
Ja, ja, genau.
Gut, also, ich bin da nicht mehr da, im Zweifel.
Dann ist es ja gut.
Richtig.
Dann ist es ja egal, Masaren. Ja, ne?
Masaren. Ich war dann mal da. Schön, dass ich da gewesen bin und tschüss.
Die sehr abstrakten Dinge können ja weiterlaufen. Also was so an Finanzspekulationen passiert, das hat ja überhaupt nichts mehr mit realen Wertzusammenhängen zu tun.
Ja, aber womit willst du spekulieren, wenn das nicht mehr da ist?
Ja, ja, mit Bitcoin.
Sehr energieaufwendig, wenn die Rechner nicht mehr laufen.
Klar, also Abstraktionen. Ne? Also Monopoly ist ja auch ein Spiel und da waren viele Abstraktionslasten.
Das hast du doch nie verstanden.
Ja, doch, wir haben das verstanden. Wir haben das nur betrogen, das Spiel, um seinen Sinn. Habe ich ja schon mal erzählt. Ja, wenn es doof wurde und das Spiel dem Ende
nahte. Ja, ihr habt doch die Miete erlassen und mal übernachten.
Andere
in der
Zuschreibungen gemacht.
Ja,
so.
Genau.
Ja, dann halt anders hat das Spiel verändert. Und dass das aber geht, ist ja irgendwie auch beruhigend. Ne?
Definitiv.
Andererseits haben wir nicht aufgehört, das Spiel zu spielen. Und ich glaube, das wird im großen Zusammenhang auch so sein. Das Spiel wird weitergespielt, aber es wird nochmal neu über die Regeln nachgedacht und auch darüber, wer teilnehmen kann und wer nicht. Und das ist letztlich gut so, dass diese Gedanken wieder aufkommen. Was ich mir halt wünsche, ist wirklich diese offene Frage des guten Lebens. Also, dass man nicht nur ex-negativ argumentiert, es wird nicht mehr möglich sein und alle brüllen dann und versuchen, ihrs zu sichern, sondern zu fragen, gut, wie kriegen wir denn ein gutes Leben für viele hin?
Genau.
Also gar nicht so das Glück der größten Zahl, da bin ich jetzt auch kein Fan von.
Es würde uns allen schon mal besser gehen, wenn der Klimawandel eben nicht mehr so schnell voranschreitet und wir eben nicht noch mehr und noch schneller mehr Naturkatastrophen
haben.
Ja, hätten.
Aber man kann natürlich auch nicht große Teile der Welt, die anders eingerichtet ist, jetzt gerade unsere westliche, wieder auf die eigene Scholle drängen und sagen, jetzt bauen wir Kartoffeln selber an, das ist irgendwie nachhaltiger, das funktioniert ja alles nicht. Ne? Also gerade diese Rückwärtstendenzen funktionieren nicht, sondern man muss neue Entwürfe machen, die das ein Stück weit überwinden, was wir jetzt haben.
Bedingt, ehrlich gesagt.
Dabei manches, glaube ich, wieder sichern von dem, was früher gut war, wieder neu erfinden. Das wird ja häufig gemacht, auch in der Philosophie. Das wird sehr lustig, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich habe eine ganz neue Idee, so und so. Und ich denke so, ja, stand bei Heraklit. Kann man machen.
Ich stelle mir das so vor wie bei so einer Castingshow, ja, da sitzen dann die gebildeten Philosophen und dann kommen die jungen Philosophen, Start-up-Typen und Frauen kommen dann da so rein, stellen ihre neuen Ideen vor und ihr sitzt dann da so
gabert alles schon
von oben herab. Sokrates,
ja, von oben herab ist das Wichtigste, glaube ich.
Oh, das wäre aber vielleicht mal schön, so eine Philosoph-in-Castingshow.
Es ist gemein, aber es ist schon so, dass überall auch die Geschichtsvergessenheit regiert. Ne? Dass man einfach nicht mehr weiß, was alles schon mal so gedacht und gelebt wurde an Modellen. Und ich ja auch nicht, um Gottes Willen. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, wie kulturell breit gefächert Ideen meinetwegen zu großen Themen der Freiheit oder so sind. Ich habe ja auch nur meine kleinen Ausschnitte und sehr viele blinde Flecken. Und da werden sehr viele lustig finden, was ich so sage und sich denken, Alter, ist sie doof. Und das dürfen die ja auch. Aber darüber in Dialog oder Polylog zu treten, das fände ich halt sehr schön. Und damit würde man, glaube ich, schon auch diesem postmodernen Impetus, ach, wir können eh nichts machen und jetzt dann feiern wir es halt ästhetisch, überwinden und tatsächlich wieder ethische Fragen aufwerfen. Das passiert ja gerade auch und das finde ich eigentlich
genau.
Echt gut.
Genau, und das stimmt. Also wenn man danach fragt, was ist das gute Leben und was ist auch das gute Miteinander, auch wieder dazu kommt, irgendwie Gesellschaft leisten, wertzuschätzen. Auch da gibt es ja wirklich Bestrebungen. Also man kann da schon hingucken und muss das alles nicht so negativ sehen, Nö. Wie ich das mache. Ja? Und ich finde das interessanterweise.
Freu dich doch mal.
Ja, ich freue mich ja auch. Nein, aber ich finde das auch interessant, das ist ein interessanter Faktor, den ich mir jetzt über diese Zero-Waste-Bewegung auch so ein bisschen angucke, dass natürlich Dinge, die ich mir, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt das super Putzmittel kaufe, ja, das irgendwie von alleine, ohne zu wischen, mein Bad sauber macht, dann erkaufe ich mir natürlich Zeit. Ja, also es ist eine Zeitersparnis und ist was anderes, als ob ich meine Badewanne jetzt wieder wie früher mit Sand schrubbe. Mhm. Das dauert einfach länger, gerade bei diesem kalkhaltigen Wasser hier in Köln.
Ja.
Das Ganze.
Und dann geht sie kaputt davon und wer kauft dir eine neue? Ach du
Ja,
lieber.
Aber du hättest halt auch ein Fitnessstudio gespart. Ne?
Ja,
das also
stimmt.
Dann ist so ein gutes Armtraining, wenn du da schon.
Oder du lässt es halt jemanden machen und gibst ihm Geld dafür. Ne?
Ja, das ist aber jetzt nicht. Und der nee. muss sich dann placken.
Hier, Kernseife, viel Erfolg. Ich gehe shoppen. Ja, das ist mein Luxus. Der Putzkraft einfach
die
nur Kernleife die schlechtesten die Putzmittel dazulassen und einen Lappen für alles. Da habe ich Freude dran. Und dann muss es auch ein Akademiker sein und ein Mann, damit ich nicht gleichzeitig feministisch freue.
Ich finde, das ist ein guter Plan.
Ja, geht.
Der braucht allerdings ein bisschen Strom, weil er erstmal googeln muss, wie das alles geht.
Ja. Einfach, da muss man doch drauf kommen, wenn man ein Kreativitätsdiplom hat wie Sie.
Ja, aber das tatsächlich ist es auch in den kleinen Sachen so. Und da bin ich natürlich Klar. jetzt erst, also da komme ich jetzt erst drauf. Ja, sicher. Also ich erkaufe mir Zeit damit. Ne? Mhm. Und die Zeit, die ich investiere, um mein Bad zu schrubben, habe ich dann zum Beispiel nicht mehr, um Geld zu verdienen.
Ja.
Also das ist auch schon wieder so ein Zirkel.
Die Frage, brauche ich ein sauberes Bad, ist auch eine entscheidende.
Genau, und da komme ich sehr häufig bei Nein aus.
Nicht notwendig.
Ich verbrauche grundsätzlich sehr wenig Putzmittel.
Es wäre hübsch, aber es ist nicht notwendig. Ja,
ja.
Ich sag mal, Hygiene ist nicht verhandelbar, aber der Rest halt schon. Nein, was wir uns ja eigentlich wünschen, also als PhilosophInnen würde ich mal sagen, so der alte Traum der Alchemie, nicht nur Scheiße in Gold zu verwandeln, sondern irgendetwas in Gold zu verwandeln, meinetwegen auch Symbole in Gold zu verwandeln. Also das wäre halt ein Träumchen, ne?
Ja.
Aus irgendwas Wertlosem, was en masse da ist. Wie zum Beispiel Papier. Nee, stimmt ja nicht. Geld zu drucken.
Naja,
also etwas zu verwandeln in Wert. Das ist ja wirklich so die große
eklige
Frage.
Eklige Fastfood-Burger?
In Gold zu machen.
Ja, aus dem Geld kannst du wieder Gold kaufen.
Ja.
Gold Nuggets.
Ja, lecker. Fett. Schwerter zu Pflugscharen und Fett zu Gold, sage ich.
Ein bisschen ist das so,
Fritten.
Ehrlich gesagt.
Sind ja auch so goldig.
Und Fritten zu Gold.
Fritten zu Gold, genau.
Ich glaube, dass der Titel für diese Podcast-Folge ist Fritten zu Gold.
Ja.
Ihr werdet natürlich erst am Schluss erfahren, warum wir das gewählt haben.
Ja, das ist das Gute. Man muss es bis zum Ende anhören mit all diesen abseitigen Kommentaren, bis man rafft, warum die Folge so heißt. Das machen wir mit Absicht, natürlich.
Übrigens, danke an alle, die es bis hierhin geschafft haben.
Ja, genau. So, ihr könnt jetzt aufhören. Jetzt kommt nichts Interessantes mehr. Ihr wisst, warum die Folge so heißt. Nee, aber das ist ja wirklich wirklich schon lange so ein Menschheitstraum, aus was Wertlosem, aus Gold zu spinnen in den Märchen und all das.
Ja,
ne? Also aus
Flachs, ne?
Ja, aus was wirklich normalem, alltäglichen etwas zu machen, das viel wert ist und das dann letztlich eben auch viele versorgt.
Mhm.
Und vielleicht gelingt das ja irgendwann. Also natürlich darf man in Utopien denken, warum denn nicht? Also
es gibt ja auch, das muss man auch dazu sagen, natürlich Unternehmerinnen, die das gerade machen, ne? Also Sina Trinkwalder ist ja, glaube ich, ein gutes Beispiel für, und da gibt es auch noch sicher noch viele andere, auch Menschen, die diese Unverpacktläden ins Leben rufen und betreiben. Die machen das ja auch idealistisch, die machen das aber auch nicht für einen feuchten Händedruck.
Ja.
Ja? Die möchten und müssen auch davon leben können, aber das, die werden schon, also man merkt das zum Beispiel an den Öffnungszeiten, das wird irgendwie so gemacht, dass Menschen das sozialverträglich haben.
Ja.
Und da läuft die, da ticken die Uhren einfach langsamer, es dauert länger, wenn man alles abwiegt und so. Am Ende des Tages, ja, diese Zeit muss ich mir auch leisten können.
Ja,
ja, es ist wirklich, es hat wirklich ganz viel damit zu tun, wie ich Zeit investiere und eben nicht, also am Ende, das heißt natürlich auch Geld, aber vor allen Dingen Zeit.
Ja, ja, genau.
Und das bringt einen, finde ich, schon wieder so ein bisschen zur Basis zurück.
Mhm.
Also dieses Zeit investieren und wo mache ich das und wie und
ja,
selber
machen.
Ja,
das ist das, was ich mit Wirklichkeitsverständnis meine. Ne? Was ist mir wie viel wert, überhaupt mal zu überdenken und zu fragen, und warum ist mir etwas Bestimmtes sehr viel wert? Ist das meinetwegen so, weil ich das so finde, oder ist das so, weil es gesellschaftlich anerkannt ist? Das hatten wir schon mal mit den Luxusgütern.
Genau.
Ne? Warum genau brauche ich das oder meine es zu brauchen? Das sind ja Fragen, die einen möglicherweise auf Pfade bringen, wo andere Antworten lagern als die, die schon mal vorgedacht waren. Wo man vielleicht auf was Neues kommt, und das kann sehr hübsch sein. Oder auch sehr ärgerlich.
Ja, definitiv. Und ich finde tatsächlich, und das stößt mir in letzter Zeit wirklich immer häufiger auf, dieses Wort sozial schwach, das er eigentlich finanziell schwach häufig meint oder wenig kaufkräftig.
Mhm. Ja, asozial kann auch sehr finanzkräftig sein.
Genau, richtig. Ja, das, ne, also jemand, der sozial schwach ist, der heißt nicht, dass der wenig Geld zur Verfügung hat. Es gibt sehr viele soziale.
Ja, das wird dann häufig über Teilhabe argumentiert. Ne? Wie viel kann ich mir leisten, teilzuhaben an Gesellschaft? Und dann heißt das nicht sozial schwach, ich bin irgendwie kein sozialer Mensch, sondern ich kann wenig an Gesellschaftsausschnitten teilhaben,
weil ich aber eben kein Geld, richtig,
genau.
Weil ich kein Geld habe.
Ja,
und das
eben.
Ist ja, aber das ist ja eine, also ich finde den Begriff, je mehr ich darüber nachdenke, einfach an der Stelle irreführend, weil es nicht die Ursache benennt, sondern
genau.
Das Symptom.
Ja, oder weil dann so getan wird, als könne man mit genügend Geld alles tun, was ja auch Schwachsinn ist. Das bringt ja nichts, dann Geld reinzupumpen, ne? Wenn es gar nicht die Mittel gibt, zu fragen, wo ist es denn sinnvoll angebracht und wie könnte ich das machen? Also das ist die alte Bildungsfrage. Ne? Die Bildungsaufsteiger machen das ja nicht über mehr Geld, sondern ja, über Aspirationen anderer Natur, die man natürlich auch finanziell untermauern muss einerseits, andererseits aber eben auch viel Geistesleistung erbringt, die man gar nicht übersetzen kann.
Motivation, und Disziplin.
So, und Unterstützung im Team, wo andere
ja.
sind, die das auch gut finden und dich nicht Streber nennen und in der Pause treten, ne? Und da sind Bücher sind relativ billig.
Nicht die Streber subsen.
Ja, oder doch, aber freundlich. So anschubsen und sagen, na, das kann man ruhig mal machen. Also darum geht es ja eben auch. Also es ist gar nicht meinetwegen teuer, die richtigen Bücher anzuschaffen, aber es ist wahnsinnig teuer, drauf zu kommen, dass ich vielleicht die richtigen Bücher bräuchte, um mein Lebensumfeld zu verlassen. Das kostet sehr viel Energie und sehr viel soziale Fantasie eben auch. Und das finde ich auch sehr verlogen, da so zu tun, als könnte man das einfach finanziell regeln.
Ich habe so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass auch das hier wieder, oder dass wir auch das hier wieder aus einer sehr privilegierten Position des Verfügbarhabens
ist
von
ja
Geld
auch so.
Zu des, ja, ne?
Ist ja so.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, natürlich ist das so. Wie gesagt, ich muss mich an die eigene Nase fassen, aber ich bin auch bestimmt niemand, der auf Konsum verzichtet. Ich konsumiere die ganze Zeit dauernd alles Mögliche. Und ökonomiekritisch zu sein heißt auch nicht da aussteigen zu können, sondern vielleicht der Versuch, es von außen zu betrachten und auch nicht bei der Nabelschau zu bleiben und mich zu fragen, was ist denn mit mir? Das finde ich auch so ein Gestus, der einfach nicht hinreicht. Das ist auch wichtig, aber ich muss vor allen Dingen fragen, was bedeutet es im Allgemeinen? Also was heißt es für unser Wirklichkeitsverständnis? Wie wollen wir das aushandeln und so weiter? Und selbstverständlich leben wir sehr lustvoll, würde ich sagen, du und ich auch. Ja. Auch mit allem Verzicht, den wir machen, machen wir es sehr lustvoll und fühlen uns dann ganz toll dabei. Ne? Die Psychologie des Ganzen ist ja auch äußerst beunruhigend.
Ja.
So, aber ich kann ja meine Position, und das wäre mein Punkt, gar nicht verlassen. Ich spreche natürlich als diejenige, die ich bin, mit den Privilegien, die ich schon mitbekommen habe und mit der Sicherung, die ich habe. Und ich fände es auch irgendwie ein bisschen anmaßend, mich in jemand anders reinzudenken.
Aber ich glaube, es ist schon einfach der Wunsch vorhanden, dass diejenigen, die das Privileg nicht haben, in einer Form teilhaben können.
Auf jeden Fall.
Also ja. Das so, ne? Also ja, dass man klar. Einfach sagt.
Und auch die Bereitschaft dafür, selber was herzugeben, auch wenn es weh tut. Das ist wirklich ein mieser Punkt. Aber ja. Dann zu sagen, okay, damit jemand anders teilhaben kann, muss ich wirklich runterregeln und was hergeben, was mir lieb und teuer ist. Das ist schwer, aber daran hängt es dann letztlich. Es hilft nichts, wenn man theoretisiert und sagt, ja, müsste, ne? Das Mystische, mystisch machen. Und dann macht man das ja doch wieder nicht. So.
Ja, definitiv. Also das ist auch übrigens so ein Punkt, der mir jetzt gerade in der Diskussion um den Wiederaufbau von Notre Dame, wir sind gerade an dem Punkt, an dem sie diese Kirche frisch gebrannt hat
ja. Und
ganz schnell viele Millionen Euro zusammengekommen sind, um sie wieder aufzubauen.
Woran garantiert viele Superreiche beteiligt waren.
Ja, so. Wird auch tatsächlich, also wurde ja auch schon gesagt, dass eine der sehr reichen Familien in Frankreich irgendwie 200 Millionen Euro zur Verfügung ja. Gestellt hat. Ich weiß nicht, ob ich die Zahl richtig behalten habe, aber sowas schwirrt mir gerade vor meinem geistigen Auge rum. Und es wurde ja auch viel aufgerechnet, wie viel Geld in nur 48 Stunden für die Wiederinstandsetzung dieser Kirche gespendet wurde und wie wenig Geld zum Beispiel für Seenotrettung oder für die Opfer des Zyklon Idai in Zimbabwe, Malawi und was war das dritte? Mosambik.
Ja, man sieht da die Erfolge auch nicht so gut, weißt du, du spendest nach Haiti und zack, der nächste Erdbeben, das hast du was Erfolgloses in Notre Dame wieder schön aufgebaut, das hast du da so ein Kulturgut, auch vor der eigenen Haustür. Und wer wäre ich jetzt zu sagen, das eine ist mehr wert als das andere, das ist eben auch so schwierig mit diesen Zuschreibungen.
Und das finde ich finde sehr schwierig, diesen Streit, der da entsteht, ich finde schwierig, dass da Leute mit Whataboutism kommen, ich finde, es ist durchaus eine Feststellung, die man gerade treffen kann und zu sagen, okay, also ein Gebäude, ein symbolisches Gebäude ist bestimmten Menschen einfach mehr wert als das Leben vieler Menschen irgendeiner Form zu verbessern oder
Frage
zu ermöglichen.
Des Wirklichkeitsverständnisses, ja.
Genau, so. Und ich finde überhaupt nicht schlimm, an der Stelle diese Fragen aufzuwerfen. Also es ist gut, diese Fragen an der Stelle zu diskutieren, auch so zu diskutieren, ohne allerdings dabei also direkt wieder so eine Zuschreibung zu machen, wie ich bin ein guter Mensch, ja. Ich spende dafür und du ja. Bist ein schlechter Mensch, du spendest dafür.
Ja.
So, weil das kann es am Ende nicht sein.
Ja, weil das eben auch das total unberechenbar ist. Was ist denn, du rettest da Menschenleben und da sind dann zwei Menschen dabei, die der Welt nachher sehr viel Schlechtes antun. Ja, möglich ist das. Ja, nur willst du dann sagen, oh Gott, hab ich aber schlecht investiert. Das hätte ich aber nicht gedacht, dass die jetzt da vergewaltigen und
damit
so.
Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, genau. Ja, das ist doch nicht schön. Dann ziehe ich das zurück, was ich da gemacht habe. Das ist ja auch pervers. Ne? Also dieses Stück Unberechenbarkeit bleibt ja bei allem, was das vielleicht Schöne dabei ist ja diese Denkbewegung. Es gab mal die These, die ist noch gar nicht so alt, dass wir uns von der Moralisierung der Lebensverhältnisse zur Monetarisierung der Lebensverhältnisse bewegen und dass wir uns einerseits wieder zurückbewegen und andererseits endlich darauf kommen, dass das halt zusammenhängt, was mit der Monetarisierung und der Moralisierung eben zusammenzudenken ist, dass das wichtig ist. Das finde ich hochwünschenswert und das passiert, glaube ich, gerade.
Ich wollte nur anmerken, dass gerade zum Abendgebet
Notre Dame?
Ja.
Ja, es ist, wenn man sagen, wenn man es ist Gründonnerstag und wir machen hier also.
Entschuldigung, ja, ihr hört es allerdings erst, wenn das ganze Brimborium vorbei ist.
Ja, die Eier und all das.
Hör mal, dann wurde gerade so heilig bimmelt. Hast du Lust auf Literaturliste?
Ja, mit klanglicher Unterstützung.
Haben wir wieder alles mögliche andere besprochen, als das, was du draufgeschrieben hast?
Ja. Und?
Okay, los.
Das ist ja egal, ne? Georg Simmel, Philosophie des Geldes im Original von 1900. Dazu eine sehr schöne Dissertation und eine Frau, die sich auch öffentlich bei der Finanzkrise Krise geäußert hat im Fernsehen dazu, nämlich Annika Schlitte. Die Symbolik des Geldes, das philosophische Erkenntnisinteresse von Georg Simmels Philosophie des Geldes, das ist von 2010. Dann wäre ich unbedingt dafür, Karl Marx nochmal zu lesen, das Kapital. Mhm. Das ist eben so die materialistische Position, die ist ja auch wichtig. Das von Aristoteles findet man hauptsächlich in der nikomachischen Ethik. Dann gibt es ein Werk von Karl-Heinz Brodbeck, Die Herrschaft des Geldes, Geschichte und Systematik. Das habe ich, glaube ich, kurz genannt, wo es so darum geht, wann hat es eigentlich verloren, eingelagert zu sein in Fragen des guten Lebens. Dann die postmoderne Position, da hatten wir ganz, ganz kurz drüber gesprochen, ist repräsentiert bei Jacques Derrida, Falschgeld, Zeit geben, eins.
Das klingt auch gut.
Der Titel ist auch schon großartig. Und ein weiterer Franzose, Marcel Enaf, Der Preis der Wahrheit, Gabe, Geld und Philosophie.
Also, ihr habt neues Lesefutter. Du hast es pünktlich mit dem Schlussgong.
Ding, ding.
Jetzt, weißt du, wenn ich spreche, dann muss es natürlich aufhören zu bimmeln.
Genau. Das Unheilige spricht zu euch jetzt.
Genau. Und ich sage euch ganz unheilig, wo ihr uns erreichen könnt.
Ja, jetzt kommen nämlich so Facebook und so Sachen.
Ja, genau, so hochkapitalistische Unternehmen. Ja, sorry. Also, ihr könnt uns erstmal eine E-Mail schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir haben eine Website, da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Die heißt www.wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt uns Tweets da lassen, gerne auch mit Themenvorschläge, Vorschlägen an @wdd_podcast. Jetzt musste ich überlegen. Wir haben eine Facebook-Seite und ein Steady-Account, wo ihr uns einen Euro spenden könnt. Gerade wenn wir über Geld reden. Nein, wir finanzieren damit unser Podcast zu Hause und das kommt, wenn es gut läuft, einfach bei Null raus und wir sind glücklich. Also wir haben da keine großen monetären Interessen, ehrlich gesagt. Wir freuen uns, ihr müsst nicht, ihr dürft. Und an alle, die das schon machen, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal.
Ja.
Und wir würden sagen, wir wünschen euch eine gute Zeit. Investiert sie weise. Und bis zum nächsten Mal.
Bleibt flüssig, ne?
Tschüss.
Tschüss.